Ja, liebe Freunde, wir sind also in der Beschäftigung mit der Astralwelt, mit der Ausgestaltung der Astralwelt, weil ja die Schilderungen der Genesis, des ersten Kapitels der Genesis, sich vor allem beschäftigen, also mit dieser Ausgestaltung der Astralwelt und alles, was dann physisch, sinnlich später erscheint, ätherisch erscheint zuerst, das ist eine Folge davon. Aber hier wird eigentlich nur geschildert, was in der Astralwelt passiert. Wir haben also das letzte Mal uns diese verschiedenen Bereiche der Astralwelt angesehen. Also die höchste Region ist die des Seelenlebens, dann darunter die Region der tätigen Seelenkraft und dann noch eine Stufe darunter das Seelenlicht. Das sind also die drei höheren Regionen der Seelenwelt, aus denen wird dann in der äußeren Entwicklung, also aus dem Seelenleben wird der Lebensäther und aus der tätigen Seelenkraft der Klangäther. Also das ist etwas sehr, sehr Wichtiges, weil hinter dem Klangäther steckt die Sphärenharmonie zum Beispiel ganz, ganz besonders stark. Darin steckt ihr irdisches Abbild in den chemischen Harmonien der Stoffe sozusagen. Also das ist ja nichts anderes als das irdische Abbild davon. Und darunter die Region des Seelenlichtes, die hängt mit dem Lichtäther zusammen. Diese drei oberen Regionen hängen kosmisch zusammen mit den Planetensphären absteigend von der Sonnensphäre. Sonne, Venus, Merkursphäre zunächst einmal. Also das heißt, die Sonnensphäre entspricht dem Seelenleben, die tätige Seelenkraft der Venus und das Seelenlicht dem Merkur, der Merkursphäre. Das heißt, eigentlich werden diese Sphären jetzt im Astralischen vorgebildet, kann man auch sagen. Also das heißt, wie funktioniert das Ganze? Der Kosmos, den wir äußerlich sehen, ist ein Abbild dieses großen seelischen Makrokosmos zunächst. Also das heißt, man könnte, wenn man es jetzt sehr überspitzt sagen will, des Astralleibes der Elohim. Also zumindest in dem Bereich. Es gibt dann noch einen höheren Bereich, wo noch andere Wesenheiten mitwirken, weil ihr seht, es ist da keine Rede von den äußeren Planeten, also von Mars, von Jupiter und Saturn ist da keine Rede. Uranus eventuell, den Steiner auch ab und zu einmal erwähnt, der aber ganz, ganz was Entlegenes ist, auch aus geistiger Sicht. Aber von diesen ist hier nicht die Rede, die hängen nämlich, diese Sphären hängen mit höheren Wesenheiten zusammen, als es die Elohim sind. Also die Elohim hängen insbesondere mit der Sonnensphäre zusammen und haben jetzt während der Erdentwicklung alles das durchgestaltet, was unterhalb der Sonnensphäre ist. Was über der Sonnensphäre ist, also Mars, Jupiter, Saturn, das hängt mit den alten Entwicklungen zusammen. Das ist also schon herübergekommen, das haben die Elohim fertig übernommen. Sie haben es dann weitergebildet natürlich und weiter daran auch gearbeitet, aber an sich sind das zunächst einmal Kräfte, die aus der Vergangenheit schon kommen. Aber das, was von der Sonnensphäre absteigend heruntergebildet wird, das ist die eigentliche Aufgabe gewesen der Elohim, das herauszugestalten. Also diese Planetensphären gab es im Wesentlichen vorher noch nicht. Es gab also diese äußeren Sphären, aber nicht diese unteren. Ja, und dann kommen wir also in die niederen Bereiche, in die niedere Seelenwelt. Also das sind etwa diese drei oberen Bereiche, Seelenleben, tätige Seelenkraft und Seelenlicht. Das entspricht im Wesentlichen dem, was dann die himmlische Welt genannt wird oder was die Wasser des Himmels genannt werden. Shamayim. Mhm. Also wo diese Scheidung, wird ja jetzt besprochen im zweiten Schöpfungstag, die Scheidung der Wasser. Diese Wasser sind eigentlich dieses hinflutende Astralische. Das Wasser ist ein Bild des für Verschiedenstes gebraucht wird. Oft wird es gebraucht fürs Ätherische. Es ist aber vor allem das sturmbewegte Wasser ein sehr gutes Bild auch für die Astralkräfte. Also sehr oft, also weiß nicht, im Neuen Testament, Jesus wandelt über das Meer, über das stürmische Meer, was eigentlich der See Genezareth als äußeres Vorbild war, aber in Wahrheit gemeint ist das stürmische Meer des Astralischen, an dem sich dieses Christus-Ich absolut aufrecht hält, nicht untergeht. Und wo er dann den Petrus auch herausruft, probierst doch auch einmal dich hinauszuwagen.
Dieses menschliche Denken, also unser Denken,
ja,
ist das mit einer dieser höheren Sphären zuzuordnen?
Ja, das menschliche Denken hängt zusammen sehr stark mit der tätigen Seelenkraft, das heißt mit dem, was dann dem Klangäther entspricht. Also da ist der Kern dessen drinnen, was wir unser Denken nennen. Und das ist genau wieder die Region, die aber mit der Sphärenharmonie im Kern zusammenhängt. Weil der Klangäther ist, wie das, könnte man sagen, das, wo sich die Sphärenharmonie am stärksten ausdrückt. Eigentlich umfasst sie ja alle Bereiche im Grunde, aber am stärksten kommt es heraus im Bereich des Klangäthers, wenn man es ätherisch nimmt, oder dementsprechend im Astralischen, im Seelischen, die tätige Seelenkraft. Die tätige Seelenkraft, die aus der kommt im Kern dessen, also was unser Denken ausmacht. Nur das, was, ich möchte sagen, den innersten Gehalt des Denkens, den tiefsten Sinn des Denkens ausmacht, das hängt noch mit der höheren Region, mit dem Seelenleben zusammen. Also vor allem dort, wo das Denken wirklich schöpferisch wird. Man könnte sagen, tätige Seelenkraft, das ist also wirklich dieses ordnende Denken, das aber Vorhandenes ordnet und in Übereinstimmung miteinander bringt, aber nicht in dem Maße schöpferisch ist, das kommt aus der Region des Seelenlebens. Dort kommt also das Innerste, das ist die innerste Quelle, könnte man sagen, dessen, was sich uns als Gedanke äußert. Und mit dem Seelenlicht, die Region, die jetzt darunter liegt, die dem Lichtäther entspricht, da geht es schon mehr ins Äußere, in die äußere Wahrnehmung dann hinein. Also, und überhaupt, was dann mit den unteren Regionen zusammenhängt, das führt dann sehr stark ins Äußerliche schon hinein. Weil wir haben ja sehr stark als Menschen diese Trennung, einerseits das Sinnliche draußen, andererseits der Gedanke innen, die eigentlich zwei Hälften der Wirklichkeit sind, wie Steiner ja in den grundlegenden philosophischen Schriften schon ganz am Anfang geschildert hat, dass uns also die Wirklichkeit von zwei Seiten zukommt, von außen durch die Sinne, aber das ist für sich noch keine Wirklichkeit, sondern die halbe Wirklichkeit. Die andere Hälfte holt das Denken herein. Und da ist eben auch ziemlich die Scheidewand, also die Region des Seelenlichtes, das führt schon hin zur sinnlichen Wahrnehmung, hängt aber auch stark mit, wenn man es von der innerlichen Seite nimmt, mit dem Gefühlserleben zusammen. Und richtig ins Äußere geht es dann also mit den unteren vier Regionen. Und der eigentliche Kern des sinnlichen Erlebens ist ja in dieser Region der flutenden Reizbarkeit. Das ist also die fast unterste, also die zweite. Also wenn man es von unten nimmt, geht Begierdenglut, das ist das ganz unterste, fließende Reizbarkeit, dann eine Region der Wünsche, das hat schon etwas Ausweitendes, und dann die vierte Region, die Lust, eine Region der Lust und Unlust, wobei aber hier mit Lust durchaus nicht genau das zu verstehen ist, was wir so im unmittelbaren Alltagserleben damit verbinden. Wir haben das letzte Mal das schon angedeutet. Es ist eher, mit Lust ist gemeint die Seligkeit, die man empfindet, wenn man sich der ganzen Seelenwelt zuwendet und in sie eintauchen kann.
Wohlbefinden.
Ja, es ist damit ein Wohlbefinden verbunden, aber es muss eigentlich schon aus einem höheren Antrieb heraus sein, weil es sozusagen die ganz egoistische Lust ist damit nicht, mit dem nicht gemeint. Weil dieses ja Gott, der uns abschnürt vom Rest der Seelenwelt. Und dieses nicht, da ist Lust eigentlich genau das Umgekehrte. Das, was uns Seligkeit gibt, dadurch, dass wir uns mit dem Rest der Seelenwelt verbinden, in Harmonie befinden, richtig, ja.
Die Lust hast du ja schon beim Ersten.
Genau, in der Region der Begierdenglut. Da ist das, was man eher so alltäglich als Lust bezeichnet. Also als diese halt sehr egoistisch geprägte Lust, die wie alles andere auch seine Berechtigung und Notwendigkeit hat, weil es ein starker Motor ist, dass wir uns überhaupt hier inkarnieren können auf Erden. Also wir brauchen eben auch dieses egoistische Prinzip, sonst könnte man nicht als in einem gesonderten Leib sozusagen uns verkörpern hier auf Erden, dann wird man immer aufgehen in der ganzen Seelenwelt. Also dazu brauchen wir das. Und diese vier unteren Regionen, also absteigend von oben jetzt Lust, Region der Lust und Unlust, Region der Wünsche, Region der fließenden Reizbarkeit und Region der Begierdenglut, die hängen alle vier mit der Mondensphäre zusammen. Also, wenn man jetzt so schematisch fragt, aha, das sind sieben Glieder, das entspricht wieder den sieben klassischen Planeten und so weiter, stimmt nicht. Stimmt nicht, weil die Astralwelt, die Seelenwelt im eigentlichen Sinn, die reicht bis hinauf zur Sonnensphäre nur. Was darüber hinausgeht, das ist schon die eigentliche geistige Welt. Das ist also schon was Höheres. Und das ist aber zugleich auch was, also diese höhere Welt, etwas, was aus der Vergangenheit schon herüberkommt oder was einfach etwas Reiferes ist. Diese Astralwelt, so wie wir sie jetzt kennen, wird eben in der Form ausgestaltet jetzt durch die Elohim. Also es gab natürlich schon vorher auch Astralisches, aber die Gestalt, die es jetzt hat, nimmt es an durch die Tätigkeit der Elohim. Und die können zunächst also in diesem Bereich von der Sonnensphäre abwärts schaffend tätig sein. Da können sie wirklich schaffend tätig sein. Von dem, was darüber ist, nehmen sie im Wesentlichen. Also mit den, ja, das können wir uns eher anschauen, also welche Wesenheiten sind das, die mit den darüberliegenden Sphären noch zusammenhängen? Na, da sind es mit der Mars-Sphäre, sind es die sogenannte Dynameis, die Geister der Bewegung. Die Geister der Bewegung, das waren die Schöpfergötter, wenn man so will, auf dem alten Mond waren. Die haben da wesentlich mitgewirkt. Die haben damals überhaupt das Astralische erst erschaffen, könnte man sagen. Also damals wurde der Rohstoff für das gelegt, was jetzt während der Erdenentwicklung die Elohim ausgestalten. Damals wurde die Basis gelegt durch die Geister der Bewegung. Die sind eine Stufe höher als die Elohim. Dann haben wir die Jupitersphäre. Die Jupitersphäre hat was, Jupiter hat immer was mit der Weisheit auch zu tun, und es sind auch die Geister der Weisheit, die dort beheimatet sind. Und dann noch eine Stufe höher in der Saturnsphäre, da sind es die Throne. Die Throne, mit denen überhaupt die ganze Entwicklung begonnen hat, also die auf dem alten Saturn waren. Die Geister der Weisheit hängen zusammen mit der alten Sonne. Auch da wieder ist es interessant, die Geister der Weisheit schaffen auf der alten Sonne die Voraussetzung dafür, dass dann auf dem alten Mond die Weisheit richtig ausgebildet werden kann. Weil der alte Mond, nicht die alte Sonne, sondern also der nächste erst, der alte Mond, heißt dann der Planet der Weisheit. Aber die Grundlage dafür, dass diese Weisheit auf dem Mond dann ausgebildet werden kann, wird auf der alten Sonne geschaffen durch die Geister der Weisheit. Also das muss erst vorbereitet sein, dann kann es in der nächsten Entwicklungsstufe ausgestaltet werden. Und so haben die Dynameis, die Geister der Bewegung, auf dem alten Mond das Astralische geschaffen. Hinter dem steht ja welche Kräfte, Liebe, Hass, Sympathie, Antipathie, was man will, Sympathie, Antipathie sind die Grundkräfte des Astralischen, sagt Steiner. Man könnte es mit einem anderen Wort auch Liebe und Hass nennen. Und wir haben aber jetzt die Aufgabe, das auszugestalten. Und es soll ja die Erde der Planet der Liebe werden. Aber das ist das Endergebnis dann, hoffentlich. Aber vorbereitet wurde das durch die Geister der Bewegung, auch dass das überhaupt eine Grundlage hat, durch die Geister der Bewegung auf dem alten Mond. Und wenn wir jetzt also zurückgehen, alter Mond, alte Sonne, alter Saturn, dort waren es eben die Throne. Die Throne, die ihre Willenssubstanz hingeopfert haben, könnte man sagen, damit überhaupt eine Schöpfung entstehen konnte. Also das ist die substanzielle Grundlage aller Schöpfung, könnte man sagen. Das zieht sich durch bis in die heutigen Tage hinein und wird sich auch in die Zukunft weiterziehen. Also das ist der innerste tragende Kern sozusagen. Ja, und dann darüber wäre noch der Tierkreis dann mit den Seraphim und Cherubim, also das geht dann schon noch höher hinaus.
Ist das schon noch auf der Erde, dass der Wille sozusagen entwickelt, weiterentwickelt wird im Menschen?
Ja. Ja, also wir müssen natürlich alle drei Seelenkräfte in Wahrheit also weiterentwickeln. Wille, das Fühlen und das Denken, also alle drei. In der Form sind sie auch wieder ein Ergebnis dessen, dass das Ich eintaucht in den Astralleib. Also dadurch entstehen einerseits, kann man sagen, diese drei Seelenglieder, also Empfindungsseele zuerst, Verstandes- und Gemütsseele, Bewusstseinsseele, die wir heute entwickeln sollen. Damit verbunden ist aber immer diese Tätigkeit von Denken, Fühlen und Wollen vor allem. Wobei das Wollen eigentlich das Geistigste ist. Es ist eigentlich das Geistigste. Und hat andererseits auch die größte Kraft, weil es am unmittelbarsten auch bis ins Körperliche eingreift. Also da ist die geistige Kraft so stark, dass sie bis ins Physische sogar hineinwirkt. Nur das Bewusstsein fehlt.
Das Wollen muss ja auch wissen.
Eben, genau.
Sonst wäre der Mensch ja durchaus denkbar als Wille.
Richtig, ja, richtig. Aber dann wird er im Grunde nichts wissen davon. Und am anderen Ende steht eigentlich das Denken, das im Grunde gar nicht mehr eingreift in die Welt, sondern sich nur ein Bild, aber ein bewusstes Bild eben davon macht. Aber an sich das Denken allein bewegt noch gar nichts. Ich meine, das haben wir ja heute oft das Problem, dass die Überintellektuellen haben 100.000 Ideen und Ding, aber was verwirklichen sie dann? Nichts.
Wobei der Dr. Rössel immer gesagt hat, was Tausende oder Hunderttausende Menschen denken, das hat eine Kraft.
Das ist richtig, ja. Das ist richtig. Wobei man natürlich schauen muss, wie abstrakt oder konkret der Gedanke ist. Am wenigsten Kraft haben die rein abstrakten Gedanken, sagen wir mal so.
Gedanken mit Wollen, die mit Willen verbunden sind.
So ist es, ja. Mit Willen, also da ist es dann sicher im positiven Sinne, weil Wille, wenn es wirklich ein Wille ist und wenn es nicht bloß also Trieb oder Begierde ist, die ja so einen ähnlichen Charakter hat, nicht? Weil beides setzt den Menschen in Bewegung. Nur beim einen ist das Ich dabei, beim anderen ist es nicht dabei. Aber äußerlich schaut es unter Umständen sehr ähnlich aus. Weil es gibt also auch manche Tatmenschen, die eigentlich nur ihre Triebe umsetzen im Grunde. Und das ist dann eigentlich gar nicht Wille. Obwohl sie also vielleicht ein großes Durchsetzungsvermögen haben, aber sie setzen eigentlich, nur ihr Ego setzt sich durch. Und das ist noch nicht Wille. Das ist noch nicht Wille. Wille ist es dort, wenn wirklich das Ich bewusst dahinter steht. Dann... Das ist also, das muss man immer noch unterscheiden, also woher kommt das? Aber die Entwicklung des Willens ist gerade in unserer Zeit besonders wichtig, weil die Bewusstseinsseele, die wir ja jetzt in dieser Kulturepoche besonders pflegen und entwickeln sollen, die hängt am stärksten mit dem Willen zusammen. Nicht mit dem Denken eigentlich, obwohl das Denken der Intellekt halt so eine riesige Rolle spielt. Aber der eigentliche Motor, könnte man sagen, zur Entwicklung der Bewusstseinsseele ist der Wille, nicht das abstrakte Denken. Das ist eigentlich fast ein Hemmschuh. Mhm. Vielfach.
Ja, sicher.
Und die Menschen, die nämlich so ganz nur im Intellekt leben, die entwickeln ein weißt am allerwenigsten Selbstbewusstsein, wenn man mal bei dem schon anfängt. Weil das erste Bewusstsein zu entwickeln ist unmittelbar damit verbunden, auch Selbstbewusstsein, wirklich konkretes Wissen über sich selbst zu entwickeln. Und das ist gerade bei den Intellektuellen am allerwenigsten der Fall. Obwohl sie so den ganzen Tag darüber reden und über Selbstfindung und 100.000 Bücher werden geschrieben und was. Aber es liegt völlig daneben.
Weil es ist ja eine große Versuchung mit diesem Intellekt, wenn er schön ausgebildet ist, ist ja eine wunderbare Sache.
Ja, ja, na sowieso.
Und Eindruck zu haben.
Ja, Selbstbewusstsein kann ja nur der entwickeln, der selbst entwickelt oder Selbstbewusstsein.
Ja, ja.
Es wird ja nur durch Widerstände.
Richtig, richtig, richtig. Also da muss sich die Willenskraft betätigen. Und so ist es.
Weil er eben nie auf
so ist es. Und wenn das da ist, wenn die Willenskraft da ist, dann ist der Intellekt schon sehr brauchbar, um das jetzt zu beobachten und klar zu überschauen, was dabei passiert. Nur, wenn er im luftleeren Raum herumfuchtelt, der Intellekt, dann ist das eine riesige Seifenblase. Dann ist das also eine riesige Illusion, die man sich über sich selbst und über die Welt macht. Und wenn ich mir so die Gegenwartskultur anschaue, ist sie großteils durch diese Illusion geprägt. Also die Leute halten sich halt im Allgemeinen für so realistisch und wirklichkeitsbezogen, aber ich kann mir eigentlich kaum eine Zeit feststellen, dass die ferner der Realität war. Das ist einfach ein völlig weltfremdes Bild in Wahrheit. Und sie glauben, sie machen sich aber gerade so ein konkretes Bild, so ein tatsachenorientiertes. Aber die, was sie für Tatsachen halten, sind eigentlich die eigenen Hirngespinste.
Ja. Nein, das ist.
Und das funktioniert aber eine Zeit lang, solange alle mitspielen, funktioniert das. Nur in der Wirklichkeit scheitert es dann trotzdem immer wieder und dann wundert man sich.
Ja. Interessant wird es dann, wenn andere Menschen, also mit einem anderen Zugang dazu kommen, ja. Für die ist dann der Intellekt, also für die Menschen, die den Intellekt hochhalten, sind dann diese Menschen also der Widerstand.
Ja, sicher, absolut.
Da versuchen es dann zu analysieren und wieso bist du nicht genauso?
Ja, das ist eine totale Irritation.
Stimmt. Hat der Intellekt schon eine Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln?
Sicher. Nein, es ist nicht hoffnungslos, aber.
Es geht ja immer weiter.
Und wie gesagt, wir brauchen ihn ja auch. Es ist nicht das Problem, wenn er sich vom Willen abkoppelt total, dann, wenn er nur diese Einseitigkeit kriegt. Also heute mehr denn je brauchen wir diese Vielseitigkeit, diese Allseitigkeit, auch dass wir im Denken, Fühlen, Wollen wirklich bei alle drei entwickeln und alle drei aus der Kraft des Ichs heraus zusammenhalten. Weil wir sind auch in der geistigen Entwicklung trotzdem bereits so weit, dass von selber diese Spaltung in Denken, Fühlen und Wollen sehr stark bereits vorangeschritten ist. Nur Steiner sagt ja, in der Vergangenheit war das alles viel mehr ineinander verwoben. Also Denken, Fühlen, Wollen, das ist so ineinander gelaufen. Wenn man ohne jetzt den Menschen aufs Tier reduzieren zu wollen, aber beim Tier sind diese drei Kräfte total ineinander verrührt. Die trennen sich nicht. Der Wille ist intelligent in gewisser Weise, weil er in den Instinkten lebt, hat einen ungeheuren, der Trieb beim Tier hat einen ungeheuren Intellekt eigentlich, aber nicht einen wie wir, so einen abstrakten, sondern sehr konkreten. Und der ist treffsicher, solange das Tier in einer für ihn passenden Umgebung lebt. Und der ist völlig hoffnungslos daneben, wenn er in einer anderen Umgebung lebt, weil er eigentlich eins ist mit der Umgebung. Aber da ist im Triebhaften sogar, also dass man beim Tier halt irgendwie mit unserem Willensartigen vergleichen muss, steckt aber ungeheure Intelligenz. Bei uns nicht. Bei uns ist das Triebleben viel blöder, wenn es jetzt so ganz sagt. Also da ist nicht der gesunde Instinkt eben dahinter oft. Beim Tier ist es das, aber Tiere neigen in der Regel ja nicht dazu, all die Blödheiten zu machen, die die Menschen machen. Und die ihnen dann sehr bald auf den Kopf fallen. Also. Aber das ist natürlich kein Verdienst des einzelnen Tiers, sondern das ist die Intelligenz, die in ihm wirkt. Aber die, in seinem Seelenleben steckt es drinnen. Und da ist eben das gefühlsmäßig emotionale Empfinden, das Intelligenzmäßige und das Willensmäßige ganz stark aneinander gebunden, kann sich ja nicht trennen. Ich meine, daher muss es auch seinem Trieb folgen. Das Tier, es kann nicht sagen, na, Moment, stopp. Mein Intellekt sagt, eigentlich ist das ein Blödsinn, was deine Triebe da jetzt wollen. Also überleg einmal. Wir können das zumindest einmal theoretisch. In der Praxis eh oft nicht. Aber grundsätzlich einmal, gelegentlich gibt's diese Möglichkeit bei uns. Beim Tier nicht. Aber jetzt sind wir einfach durch die ganze Menschheitsentwicklung so weit, dass dieses Denken, Fühlen, Wollen schon von selbst, ohne dass man eine geistige Schulung, eine besondere machen, einfach schon sehr stark auseinanderfällt. Sonst wäre ja auch heute diese einseitige Intellektualität zum Beispiel gar nicht möglich, die oft völlig gefühllos ist. Das zeigt, das Fühlen geht überhaupt nicht mit dem mit, was das Denken
ist.
Ist es noch verwobener? Bei manchen zumindest, ja. Ja. Ich meine, es ist so richtig, also bei Männern ist also insbesondere natürlich die Mitte, da schaut es traurig aus. Der Wille, wie weit der Wille entwickelt ist, naja, eben vielfach auch eher dieses egoistisch-triebhafte, viel zu wenig Wille noch im Grunde, wirklich Wille, der aus dem Ich herauskommt, weil der Wille wäre eigentlich das, was am unmittelbarsten aus dem Ich kommt. Also der Wille ist etwas, das webt also zwischen dem Ich und dem Astralleib, könnte man sagen. Also das fließt direkt da ein. Zwischen Astralleib und Ätherleib webt das Fühlen. Das ist schon eine Stufe weiter weg vom Ich. Und ganz weg zwischen physischem Leib und Ätherleib webt das Denken. Also diese Ätherkräfte, diese Lebenskräfte, die sich sozusagen namentlich am physischen Gehirn stoßen, das gibt im Endeffekt das, was wir seelisches Denken erleben. Und das heißt, es ist noch einmal gefiltert. Da ist das Ich schon noch durch zwei Schleier wirkt durchs Denken hindurch. Also im Willen steckt es im Grunde unmittelbar. Der Wille drückt sich, naja, am deutlichsten sichtbar aus in der Art, wie ein Mensch geht. Da sind wir beim Carlos irgendwo. Wie er sich hält, welche Haltung er hat, wie er den Boden betritt. Natürlich dann in der Folge auch in der Gestik und in diesen Dingen. Aber vor allem also die Art, wie er seine Aufrechte hält und durch die Welt trägt. Da kann man es am stärksten beobachten, was der Wille tut. Und nicht in dem, was er für gescheite oder dumme Gedanken äußert. Das sagt im Grunde über das Ich des Menschen am allerwenigsten aus. Meistens sind es ja nicht wirklich eigene schöpferische Gedanken, sondern es ist halt das, was er zusammengelesen hat und aufgelesen hat und was zufällig oder sagen wir schicksalsmäßig halt in sein Bewusstsein gefallen ist, aber das ist das 99% davon nicht eher. Ich meine, die meisten sind so stolz, was ich alles weiß und mir Gedanken gemacht habe. Ja, die Gedanken hat er sich aus den Bibliotheken geholt. Das heißt, das sind nicht seine, das sind andere. Ja, genau, je nachdem. Aber es ist auch nicht besser, wenn man es nur aus der Steiner Bibliothek auf die Art holt. Ganz böse gesagt. Gut, hör schon wieder zum Schimpfen auf. Aber ein bisschen müssen wir uns an der Philosophen selber ja auf die Schaufel nehmen. Genau.
Das
ist wichtig, ja. So ist es. Ja, also darum dieses Zusammenhalten ist sehr, sehr wichtig. Und auch der Mut eben, sich auf diesen Willen und damit auf das Ich zu stellen. Ich meine, dadurch entwickeln wir eigentlich die Bewusstseinsseele. Im Willensmäßigen. Das ist ja interessant, wenn man beispielsweise die Faustdichtung Goethes anschaut. Die Entwicklung des Faust geht ja auch vom, im Grunde vom Grübler, der da in seiner Studierstube sitzt und dann aber halt irgendwo nicht weiterkommt, endlich. Aber zum Schluss ist er vor allem einmal Tatmensch. Er will einfach die ganze Welt umgestalten im Grunde. Dass dann alles Mögliche schief geht, dabei ist ein anderes Kapitel. Aber er ist Tatmensch. Ich habe ihn nur begehrt und nur vollbracht. Gut, also es ist noch viel Begehren drinnen, das ist noch nicht wirklich ein Wille, aber es ist schon auch Wille auch drin. Es ist halt eine Mischung, das haben wir bei uns allen irgendwo. Also vieles ist einfach nur triebhaft, aber es gilt immer mehr zu stärken, das was wirklich als Wille unmittelbar aus dem Ich herauskommt, das geltend zu machen. Das ist dann nicht Egoismus. Das ist dann nicht Egoismus, nur weil es individuelle Eigenart hat. Es ist auch dann nämlich etwas, was ja wirklicher Wille immer, also die Tendenz hat, sich in die Welt in irgendeiner fruchtbaren Weise einzufügen, ohne der Welt etwas aufzwingen zu wollen. Also, was wir öfter schon gesagt haben, jeder einzelne Mensch kann durch seine Individualität, durch sein Ich etwas geben, was wirklich nur er geben kann. Was niemand anderer auf die Art geben kann. Wenn es gibt, ist die Welt dadurch, nämlich bis hinauf in die geistige Welt, um etwas reicher. Und wenn es nicht gibt, wenn es versäumt ist zu geben, ist sie halt um das ärmer. Und wenn zu viele das sagen, dann wird es halt eine sehr armselige Welt werden, die in der Zukunft entsteht. Namentlich deswegen, weil sie ja die Schöpfergötter zurückgezogen haben. Und wenn wir sich was weiterentwickeln soll, muss das Geistige durch unser Ich strömen. Also, das heißt, wir versäumen etwas, weil jeder von uns ist dieses Eintrittstor für das schöpferisch Geistige auch der höheren Mächte, das also in die Zukunft tragen soll. Und wenn wir das tun, dann ist da, liegt in dem darin schon der schöpferische Wille unseres Ich, der holt das herein, kann das hereinholen. Und auf das gilt so unheimlich sich zu besinnen. Und das ist wirklich noch in Wahrheit unheimlich wenig. Ich meine, es gibt viele Leute, die einfach ihr Ego durchsetzen, aber das sind in Wahrheit nicht sie. Das ist ja die Eigenart ihres Astralleibs, der sie durchsetzt. Das hat mit dem Ich nichts zu tun. Im Gegenteil, das Ich ist im Grunde, sitzt da hilflos oben auf dem wilden Pferd und muss dorthin mitarbeiten, wo das Pferd hin will und nicht umgekehrt. Weil ob man jetzt äußerlich ich sagt oder nicht, das ist ja wurscht, also, das geht's nicht. Aber also wirklich aus dem Willen des Ich heraus, dass dann sogar diese starke astralische zähmen kann, dass es in die richtige Richtung rennt, das ist sehr selten. Und die Menschen haben heute sehr wenig, gerade durch den Intellekt, sehr wenig Selbstvertrauen, sich auf ihr eigenes zu verlassen und sich zu stellen darauf. Also, dass sie das Vertrauen haben. Sie wollen lieber 5 Bücher noch, die ihnen bestätigen, dass das, was sie jetzt machen, auch richtig und gut und gesund ist. Und wenn es nicht 10 andere schon gesagt haben irgendwo, dann sind sie sich total unsicher. Und da kann sich das Ich eigentlich nicht entwickeln. Ich meine, sicher kann das Ich Fehler machen, das muss man riskieren. Das ist ein bisschen, darf man das schon sagen, wer ewig strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Ich meine, es ist irgendwo geht immer sicher was schief, auch so wie es im Faust da geschildert wird. Und Schlimmes sogar, Schlimmes. Aber trotzdem, im Endeffekt bleibt etwas über, was in die Zukunft führt. Ich meine, das müssen wir halt, wir müssen auch natürlich in Kauf nehmen, wenn wir den Willen einsetzen, wenn wir etwas tun, dass wir unter Umständen halt auch uns in karmische Verstrickungen begeben, weil uns halt nicht alles so richtig gelungen ist, wie es sollte und halt doch sehr egoistische Motive hereingeschlichen haben und so weiter. Das geht halt nicht so in der Reinheit und das müssen wir halt dann ausbügeln. Irgendwann am Ende sollte man so weit sein, dass der Wille aus dem Ich so rein eingreifen kann, dass er kein Karma mehr schafft. Weil er also nichts Zerstörendes dann mehr hat. Aber das ist ein weiter Weg. Nur das erreichen wir nicht mit einem Sprung, sondern irgendwo müssen wir anfangen. Und unbewusst, sage ich einmal, hängt dieses diese Verweigerung, die ich doch häufig sehe, wirklich aus dem eigenen Ich halt tätig zu werden, auch mit der Angst zusammen, ja, aber da werde ich doch Porzellan zerbrechen dabei und das lade ich dann karmisch als Schuld auf mich und das fällt mir auf den Kopf. Die Leute wissen nicht, dass das ist, weil es von Karma keine Ahnung kommt oder nicht daran glauben oder wie auch immer, aber es ist so eine unbewusste Angst, auch schuldig zu werden dabei. Weil das wird zwangsläufig passieren, da dürfen wir uns gar keine Illusion hingeben. Also bei allem moralischen Anspruch, den wir uns stellen sollen, müssen wir uns aber auch bewusst sein, dass es einfach ein Hochmut sondergleichen wäre, wenn wir glauben, dass uns jetzt schon heute, so wie wir sind, gelingen würde, alles völlig moralisch einwandfrei über die Bühne zu bringen. So weit sind wir im Allgemeinen nicht. Das müssen jetzt nicht immer große Vergehen sein oder was, das ist egal. Aber die Kräfte des Egoismus, das heißt des eigenständigen Astralleibs, der seine eigenen Ziele sucht, die sind halt ziemlich mächtig und die Widersacher schüren das. Und es wird uns nicht immer gelingen, damit fertig zu werden. Und nur darf uns das nicht dazu führen, dass wir sagen, ja, aber dann lieber ich heute zurück, ich tue lieber gar nichts, weil wer nichts tut, der kann auch nichts falsch machen. Das ist natürlich ein Unsinn. Also das müssen wir auch in Kauf nehmen. Das ist eigentlich so eine der wichtigen Aussagen der ganzen Faustgeschichte im Grunde. Dass es in die Zukunft nur geht, wenn der Mensch den Mut aufbringt, diesen Willen auch einzusetzen. Auch wenn er damit teilweise zerstörerisch wirkt und manches Schlechte auch erzeugt. Aber im Endeffekt ist es der einzige Weg, der überhaupt in die Zukunft führt. Also darum ist das unheimlich wichtig heute zu dem sehr gut und sehr stark entwickelten Intellekt, den wir durchaus nicht verlieren sollen, dazu zu nehmen, erstens einmal das Willensprinzip und dann als das, was im Spannungsfeld von Intellekt und Wille im Grunde steht, das Gefühlsmäßige, wirkliches Gefühl wieder zu entwickeln oder sogar auf einer höheren Stufe zu entwickeln, als man es früher hatte, das heißt noch bewusster, noch unter noch bewusster Beteiligung des Ich. Dass dieses Gefühlsleben auch, wie soll ich sagen, bewusst anschaut, bewusst erträgt, bewusst durchlebt in seinen Höhen und Tiefen, ohne weggerissen zu werden davon. Das ist auch, ich meine, die heutige einseitige Konzentration auf den Intellekt hat dazu geführt, dass das Gefühlsleben sehr matt ist in Wahrheit. Dann hat man natürlich auch nicht die Gefahr, dass man so weggerissen wird davon. Mein Gott, das ist alles so lauwarm dann irgendwo. Außer wenn dann irgendwann einmal so ganz schlimm die Emotionen von unten durchbrechen, dann fahren sie mit uns Schlitten. Aber so dieses wirkliche große Gefühle zu erleben und trotzdem ganz wach dabei zu bleiben, und nämlich im Positiven wie im Negativen, es hat eben beide Seiten, das ist halt gar nicht gefragt. Ich meine, dass es bei den Jugendlichen nicht gefragt ist, ist schon klar, weil die müssen überhaupt erst lernen, mit den Astralleib fertig werden. Nur es ist eigentlich diese, sage ich mal, pubertäre Erscheinung, ist halt so eine lebenslange Erscheinung in Wahrheit. Dann ist halt das Coole allgemein modern geworden, weil das heißt gefühlskalt. Dann braucht man sich mit dem nicht auseinandersetzen, das, was einem eigentlich beunruhigt. Es beunruhigt, weil das Bewusstsein halt noch nicht reif genug ist, alles zu durchschauen, und damit ist das so ein undurchsichtiges Dunkel, aus dem da immer wieder irgendwas auftaucht, was man nicht ganz beherrschen kann, und lieber zusperren. Lieber zusperren und dann, aber das ist kein Weg, damit der in die Zukunft führt. Ja. Was ich jetzt ganz besonders auch noch besprechen möchte, oder zumindest kurz besprechen möchte, ist zwar eigentlich ein Vorgriff schon auf die Zeit nach diesem Sechstagewerk, Aber im Zusammenhang dessen, was wir jetzt gerade besprochen haben, ist es vielleicht doch ganz interessant zu sehen, wie hängen unsere seelischen Wesensglieder zusammen mit diesen kosmischen Bereichen, die da jetzt geschaffen werden, also zu denen jetzt das kosmische Vorbild, könnte man sagen, geschaffen wird und die sich dann in unseren seelischen Wesensgliedern ausdrücken, also seelische Wesensglieder, eben Empfindungsseele, Verstandes- und Gemütsseele und Bewusstseinsseele, primär einmal. Das ist ja etwas, was entsteht dadurch, dass unser Ich eintaucht in die unteren Wesensglieder, also in den Astralleib, Ätherleib, physischen Leib, dass das Ich da eintaucht und zunächst einmal aber noch unterbewusst darüber die Herrschaft, naja, noch nicht gewinnt, ist übertrieben, aber versucht sie zu gewinnen, sagen wir es einmal so. Und in dem Maße, in dem es gelingt, werden zunächst einmal diese Wesensglieder ausgebildet. Aber schauen wir uns einmal an, welche Planetensphären jetzt mit welchen Seelengliedern zusammenhängen. Und wenn ich sage Planetensphären, dann muss man gleich dazu sagen, welche Wesenheiten, nämlich diese Wesenheiten, die zu diesen Planetensphären, die dazugehören, welche Wesenheiten also zusammenhängen mit diesen seelischen Wesensgliedern. Na, da sind es also vor allem einmal die Mars-Wesenheiten, die durch die Umwandlung des Astralleibes in uns die Empfindungsseele anregen oder vorbereiten, dass sich die Empfindungsseele bilden kann. Das heißt also, wenn unser Ich eingreift in den Astralleib und ihn umwandelt und die Empfindungsseele dabei entstehen soll, dann brauchen wir dazu die Hilfe dieser Marswesenheiten oder überhaupt dieser ganzen Marssphäre. Was sind diese Marswesenheiten? Wir haben es vorhin angesprochen, das sind die Geister der Bewegung vor allem, als Führende, also die Dynamis stehen dahinter. Das sind hohe geistige Wesenheiten, die sogar über den Elohim noch stehen, also über unseren gegenwärtigen Schöpfergöttern, also über den Schöpfergöttern der Erde stehen. Die stehen hinter der Ausbildung der Empfindungsseele letztlich. Das heißt aber auch, dass die Empfindungsseele etwas ist, was aus Kräften gebildet wird, die noch in die Vergangenheit, noch in die Zeit vor der eigentlichen Erdentwicklung zurückreichen. Weil diese Marswesenheiten waren auf dem alten Mond tätig, da waren sie die Führenden. Das heißt, wir haben eigentlich noch, indem wir die Empfindungsseele ausbilden, auch so etwas von den Kräften des alten Mondes mit dabei. Also aus dem Bereich kommt es auf jeden Fall, im Positiven wie im Negativen. Entschuldigung. Danke. So, dann wird durch die Merkurwesenheiten die Verstandesseele, die Verstandes- und Gemütsseele angeregt. Und zwar durch die Tätigkeit, durch die Arbeit am Ätherleib. Das greift also noch tiefer jetzt in die Wesensglieder hinein. Empfindungsseele entsteht durch Verwandlung des Astralleibes, Verstandesseele durch Umwandlung des Ätherleibes. Und da wirken sehr stark die Merkurwesenheiten. Nicht umsonst ist der Merkur immer mit den Verstandeskräften in Verbindung gebracht. Mit den Merkurwesenheiten, da haben wir jetzt etwas, was wirklich mitten aus dem Herzen unserer Erdentwicklung stammt. Weil die Merkursphäre, die ist ausgebildet worden im Zuge unserer Erdentwicklung. Also da haben sie zuerst schon Sonne und Erde voneinander getrennt, die Erde hatte noch den Mond in sich und dann wurden dazwischen aber noch gebildet diese Merkursphäre einerseits und die Venussphäre. Die Venussphäre, die mehr der Sonne zugewandt ist noch, die eigentlich die nähere Sphäre zur Sonne ist, wenn man es also in der okkulten Reihenfolge nimmt. Näher heißt also seelisch-geistig näher, nicht räumlich näher. diese okkulte Reihenfolge beruht eben nicht auf dem räumlichen Abstand, sondern auf der geistigen Nähe oder Ferne. Und da ist die Venus-Sphäre eben näher der Sonne und die Merkur-Sphäre näher der Erde. Und zum Schluss gliedert sie aus der Erde noch die Mondensphäre heraus. Das ist dann das Allerletzte. Also die Merkur-Sphäre, das ist so die mittlere, könnte man auch sagen. Also jetzt zwischen Sonne und Erde. Und diese Merkur-Wesenheit, die prägen also die Verstandes- und oder Gemütsseele. Diese Verstandesseele hat immer was Zweiseitiges. Also dieses Denken der Verstandesseele ist nicht ganz zu vergleichen mit unserem heutigen Intellekt. Es ist eher etwas, was man am deutlichsten vielleicht nachvollziehen kann, wenn man so die philosophischen Schriften von Platon liest, wo das noch aus dem philosophischen Gespräch herausgeht, wo es noch nicht hundertprozentig in abstrakte logische Formen gepresst ist. Aristoteles ist dann schon fast ein Vorgriff, zumindest dort, wo er seine logischen Schriften niederlegt, ist eigentlich schon ein Vorgriff auf unsere Zeit, auf die Bewusstseinsseelenzeit. Also die Verstandesseelenzeit hat immer auch diese andere Seite des Gemüthaften mit dabei. Die Wahrheit ist etwas, was zugleich was nicht nur logisch bewiesen werden soll, sondern was auch gefühlt werden muss. Im Grunde. Also darum haben Menschen, die also aus der Verstandesseele heraus denken, haben auch, ein sehr treffsicheres Fühlen für die Wahrheit. Sie können gefühlsmäßig schon sehr, sehr gut unterscheiden, das kann stimmen, das kann nicht stimmen, ohne dass sie es schon genau jetzt haarklein abgeleitet haben. Das war also das, was vor allem natürlich in der griechisch-lateinischen Zeit sehr stark ausgebildet wurde, diese Verstandesseele. Heute bis zu einem gewissen Grad am stärksten, könnte man sagen, noch vorhanden, ist aber natürlich auch schon in verwandelter Form bei den Franzosen, im französischen Denken. Da ist es nur am stärksten drinnen. Ja, und dann durch die Jupiterwesen wird angestoßen oder abgerungen dem physischen Leib die Bewusstseinsseele. Jupiterwesen, das ist jetzt etwas, was sogar noch weiter in die Vergangenheit zurückweist als die Marswesenheiten. Die Jupiterwesenheiten weisen zurück auf den alten Sonnenzustand sogar. Und dahinter stehen die Geister der Weisheit. Also es ist interessant, wir haben also Anregung der Empfindungsseele durch die Marswesenheiten, die kommen aus der Vergangenheit. Wir haben dann die Verstandes- und Gemütsseele, die durch die Merkurwesen angeregt wird, da stehen wir wirklich mittendrin in der Erdenentwicklung. Und dann die Anregung der Bewusstseinsseele erfolgt wieder durch alte Kräfte im Grunde. Also das heißt, dort, wo das Ich zunächst einmal wirklich ganz bei sich ist, ist diese der mittlere Bereich der Merkursphäre. Nicht wahr? Da sind wir wirklich ganz mit dem Ich dabei, stehen wir mitten in der Erdenentwicklung, da müssen wir nicht zurückgreifen auf alte Kräfte, sondern wirklich auf das, was hier auf der Erde entwickelt wurde und entwickelt wird. Das ist auch interessant. Und diese Merkurwesenheiten sind insofern noch interessanter, weil die Merkurwesen ja auch die große Aufgabe haben, die Führer der Eingeweihten zu sein. Die ganzen Eingeweihten, die also die Menschheit in die Zukunft führen sollen, sind Merkur-Eingeweihte. Also nur die Merkurwesen können eigentlich in einem Sinne führen, der in die Zukunft geht. der wirklich unmittelbar das Ich nämlich anspricht, bewusst das Ich des Menschen anspricht. Jetzt ist die Frage, wie ist das mit der Bewusstseinsseele? Also es wird einmal eine Grundlage gegeben durch diese Jupiterwesenheiten, die also aus alter Zeit herkommen, die diese alten Sonnenkräfte im Hintergrund haben. Aber die Bewusstseinsseele führt dann auf der anderen Seite, vor allem wenn wir sie auf das Geistige richten, sehr schnell auch hinüber zum Geist selbst, zum ersten geistigen Wesensglied. Also das heißt, das Geist selbst, was wir auch als das höhere Selbst, unser höheres Selbst bezeichnen können. Also das, was Höheres als das Ich noch, steht wirklich unmittelbar im Geistigen drinnen. Das Ich, haben wir gesagt, ist das Tor in die geistige Welt, das Geist selbst, das steht schon mittendrinnen dort. Und dieses Geist selbst, den Anstoß dazu, dass sich das entwickelt, und zwar der erste Anstoß, sagt Rudolf Steiner, war im letzten Drittel der atlantischen Zeit, das ist also schon lang nach den Schöpfungstagen, nach dem Sechstagewerk, aber immerhin, es ist doch schon eine Weile her, da gab es also den ersten Anstoß zur Bewusstseinsseele, und dahinter stehen die Venuswesenheiten. Die richtig Fortgeschrittenen, es spielen dann die ein bisschen Zurückgebliebenen, da sind die Luziferen dabei, auch eine wesentliche Rolle, aber da sind wir also wieder in dem Bereich drinnen, der unmittelbar mit unserer Erdenentwicklung etwas zu tun hat, ganz, ganz direkt und ganz unmittelbar. Müsst ihr euch alles nicht so im Detail merken. Es ist nur mal, es geht nur darum, dass man so ein Gespür dafür kriegt, wie, weil das kann man alles nachlesen dann irgendwo, also wenn man es braucht, ich kann das in der Tabelle dann einmal reinschreiben, wenn man es zum Nachschlagen haben will. Wichtig ist, dass man erstens eine sehr starke Empfindung dafür bekommt, wie intensiv eben eigentlich unser winzig kleines Seelenleben zusammenhängt mit diesem großen kosmischen, und dass ein starker Unterschied ist zwischen dem, was von außerhalb der Sonnensphäre kommt, und dem, was innerhalb der Sonnensphäre liegt. Das, was innerhalb der Sonnensphäre liegt, das hängt eigentlich am stärksten mit unserer gegenwärtigen Erdenentwicklung zusammen. Alles, was über der Sonnensphäre ist, ist sehr wichtig und ist sehr notwendig und sehr positiv, beruht aber auf den Kräften, die aus der Vergangenheit kommen. Also das heißt, dort, wo wir am unmittelbarsten arbeiten können, die Kräfte, die wir am unmittelbarsten mit unserem Ich ja in Tätigkeit bringen können, das sind eben die Kräfte, die mit unserer Erdenentwicklung zu tun haben. Das heißt also, von den Planetensphären hängt das mit all dem zusammen, was unterhalb der Sonne ist. Und diese Planetenkräfte, die wirken nun sehr stark auch im täglichen Seelenleben des Menschen, das ja einen Wechsel durchmacht zwischen Schlafen und Wachen. Also wir gehen ja im Tageslauf durch Schlafen und Wachen durch. Und da haben die Planetensphären auch eine ganz unterschiedliche Wirkung im Schlafen und im Wachen. Und wenn wir ein bisschen überlegen, welche Planetensphären werden mehr mit dem Wachen zusammenhängen, das heißt mehr mit dem unmittelbaren Irdischen und dem Betrachten des Irdischen von mir aus auch, und welche Planetensphären werden mehr mit dem unbewussteren Schlafzustand zusammenhängen, wird man vielleicht sogar schon vermuten können, naja, also wo wir wach sind, das hängt mit den Planetensphären unterhalb der Sonne zusammen, weil die also immer am unmittelbarsten mit unserem Erdengeschehen zusammenhängen, mit der wachen Tätigkeit unseres Ich. Und so ist es auch. So ist es auch. Es ist also so, dass auch die Empfindungsseele im, man könnte sagen, im Moment des Einschlafens oder in die andere Richtung, im Moment des Aufwachens, wirken am stärksten die Marswesen. Die Marswesen, das sind eigentlich die, die uns einschlafen lassen oder aufwachen lassen, je nachdem, in welche Richtung es geht. Ich werde dann die Zeichnung da zeigen, die also ein Steiner Vortrag ist. Da ist eine Lebniskartenfigur mit, ich weiß nicht, ob man sieht, so auf die Entfernung. Da ist also so eine Lebniskarte, da ist die Sonne in der Mitte, die Sonnensphäre, und oben sind eben die obersonnigen Planeten, also Saturn, Jupiter, Mars. Das ist alles Schlafesleben, und darunter das Wachleben, das sind die untersonnigen Planetensphären. Das heißt, die Venussphäre, die Merkursphäre und die Mondensphäre letztlich dann auch. Also die Marswesen wirken dort, wo es ins Einschlafen geht oder wo wir aus dem Schlaf heraus langsam ans Aufwachen kommen. Da wirken die Marswesen in die Empfindungsseele hinein. Im Traumzustand, das ist so also der nächste Zustand, jetzt fallen wir ins Schlafen hinein, dann beginnt die Traumphase. Mehrere Traumphasen gibt es ja sogar in der Nacht, das ist ein gewisses Schwanken, aber man fällt also in der Regel nicht sofort absolut in den Tiefschlaf hinein, sondern es gibt also zunächst einmal eine Traumphase, auch wenn man sich in der Früh nicht mehr daran erinnern kann, namentlich an den Einschlaftraum, kann man sich am wenigsten erinnern, weil das ist schon längst wieder vergessen dann. In dieser Traumsphäre wirken die Jupiterwesen auf die Verstandesseele. Jetzt wirken die Jupiterwesen auf die Verstandesseele. Also bitte aufpasst, das sind nicht dieselben Wirkungen, nicht dieselben Zuordnungen, die wir vorher hatten. Vorher waren die Jupiterwesen die was mit der Bewusstseinsseele zu tun hatten. Also da ist jetzt anders. Im Traum. Und der Traum hat sehr viel zu tun gerade mit den Kräften der Verstandesseele. Das ist eigentlich also die webende Verstandesseele, die jetzt nur ein bisschen in Bildern webt. Und die Verstandes- und Gemütsseele ist auch viel bildhafter als unser moderner Intellekt. Also wenn man Verstandesseele den Begriff nimmt, darf man nie einfach an unseren heutigen Intellekt denken. Das ist es nicht. Also dieses Verstandesseelendenken, also dort, wo es in voller Blüte war, das ist eben namentlich bei Plato, weil ich würde sagen, bei Plato ist es am stärksten ausgereift. Und wenn man seine Schriften liest, dann ist das voller Bilder, die ganze Schilderung. Und er spricht ja auch von der Ideenschau, er sieht seine Ideen. Also das ist ganz nahe am Traumleben, eigentlich nur, dass das Wahrträume sozusagen sind. Das sind nicht bloß chaotische, bei uns ist es heute vielfach chaotisch geworden, also trotzdem nicht ganz sinnlos, wenn man es genauer durchschauen kann, erkennt man schon gewisse Zusammenhänge, die an Indikatoren für alles Mögliche sein können, nur man darf das nicht vorschnell solche Dinge beurteilen. Das sind meist sehr banale Dinge, es können irgendwelche körperlichen Störungen sich darin ausdrücken, alles Mögliche, aber also nicht gleich was Hochgeistiges, aber es irgendwelche Ursachen hat es schon immer, aber das ist eine Tätigkeit der Verstandes- und Gemütsseele, die ist also in den Traumbildern und im Traumbilden tätig, und dahinter stecken die Jupiterwesen, also eigentlich weisheitsvolle Wesen, als höchstes eben die Geister der Weisheit. Und im tiefsten Schlaf, also wenn es dann sozusagen wirklich fürs Bewusstsein schon praktisch ganz finster ist, dann hängt das interessanterweise zusammen mit den Kräften der Bewusstseinsseele. Also gerade die am Tag, die wachste ist oder sein sollte, führt uns in der Nacht in den bewusstlosesten Zustand hinüber, den wir also während des Erdenlebens erreichen können. Es gäbe dann sogar noch ein tieferes, das ist das mineralische Bewusstsein, aber da sind wir dann tot. Also das mineralische Bewusstsein haben tote Gegenstände. Das hat der Leichnam, hat dann ein mineralisches Bewusstsein. So weit schaffen wir es während des Lebens nicht, sonst wäre es nämlich aus, das Leben. Und in diese Tiefschlafphase und in die Bewusstseinsseele wirken hinein die Saturnwesenheiten. Das sind also die Ältesten, die Throne dahinter. Die wirken also da bis in die Bewusstseinsseele, bis ins Physische natürlich auch hinein dabei. Und das ist im Tiefschlaf der Fall. Schlafwandeln zum Beispiel passiert auch aus dieser Tiefschlafphase heraus. Wenn das manche Leute tun, oder es gibt auch manche, die erwähnen im Schlaf, erzählen ganze Geschichten, oft in irgendeiner unverständlichen Sprache, die es gar nicht können, gibt es alles Mögliche. Und sie wissen in der Früh überhaupt nichts davon, keine Ahnung. Das hängt mit der Bewusstseinsseele zusammen. Das hängt damit zusammen, die Bewusstseinsseele ist eben die, die immer zur Tätigkeit strebt. Bewusstsein ist ja nicht Intellekt als Primäres, sondern primär tun, tätig sein. Und im tiefsten Schlaf ist halt eine völlig unbewusste Tätigkeit, aber da steckt die Bewusstseinsseele dahinter. So, das ist also dieser Gang jetzt durch den Schlaf. Wir gehen das eigentlich so durch, dass wir also mit den Marswesen langsam einschlafen. Die führen uns also in diese Übergangsphase vom wachen Zustand in den Schlafzustand hinüber, kommen dann mit den Jupiterwesen in Verbindung, die auf die Verstandesseele so wirken, dass sie die Träume darin anregen. Also dass durch die Verstandesseele eigentlich jetzt in dieser Schlafphase die Träume geistern. Und zum Schluss führen uns die Saturnwesen in die Tiefen der Bewusstseinsseele hinein und rufen dort diese Tätigkeitskräfte auf, könnte man sagen, die also verwandt sind unseren Willenskräften. Nur halt unser Ich weiß zu dem Zeitpunkt nichts davon. Also das kann dann sozusagen sich nach außen so auswirken, dass der Mensch wirklich schlafwandelt. Also das Überraschende ist eigentlich eher wieder nicht, dass ein Mensch schlafwandelt, sondern dass so viele nicht schlafwandeln. Weil eigentlich so ganz grundsätzlich, und einmal in der Vergangenheit war das auch, also in der Vergangenheit haben die Menschen viel automatischer gehandelt und es gab auch nicht diesen so starken Unterschied überhaupt zwischen Wachen und Schlafen. Und sie haben besonders dort, wo sie ganz sichere Daten gesetzt haben, sie gerade aus diesem völlig bewusstlosen Zustand gesetzt. Ich meine, das hat sich ja selbst bis heute in die Sprache gehalten. Wir sagen oft, der macht das mit schlafwandlerischer Sicherheit. Es ist nämlich interessant, dass die Willenstätigkeit, also vor allem die körperliche Willenstätigkeit, ist am geschicktesten immer dort, wo sich das Bewusstsein eigentlich herausnimmt und der Intellekt vor allem herausnimmt. Ich meine, man weiß das am besten beim Radlfahren. Wenn ich das einmal gut kann, dann brauche ich nicht mehr nachdenken dabei. Das Bewusstsein ist überhaupt nicht dabei. Was muss ich da mit den Füßen tun, wie muss ich mich verlagern? Das geht alles von selbst. Wehe, ich fange an zu denken dabei, dann liege ich wahrscheinlich schon auf der Nase. Ich kann ja an alles mögliche andere denken, ich kann denken, wie schön ist die Gegend da rundherum und alles mögliche, aber möglichst nicht eingreifen in die Körpertätigkeit dabei. Oder das, was zum Beispiel die tibetischen Mönche sehr, sehr pflegen, in Tibet da über das Hochland, in einen Art Trance-Zustand über diese Hochflächen laufen. Bei stockfinsterer Nacht, beim stockfinsterer mondloser Nacht, wo man wirklich praktisch nichts sieht, über das unwegige Gelände in einem Höllentempo laufen. Sicher darüber laufen.
Das ist dann im Trance.
Ja, das ist in Trance, genau. Das ist eigentlich dann nämlich fast bis zu einem gewissen Grad für das Bewusstsein, nämlich in dem Tiefschlafzustand. Nur, dass man halt nicht liegen, sondern laufen. Aber es ist völlig ausgeschaltet, das Bewusstsein zumindest für die Wahrnehmung der Außenwelt. Nur, sie pflegen dabei während dieses Laufens die Verbindung dann zur geistigen Welt, zur geistigen Seite. Aber sie nützen das. Weil eigentlich, also wenn der Körper tätig werden will oder in Tätigkeit gesetzt ist, neigt er dazu sogar, dieses Wachbewusstsein auszuschalten. Das ist ganz interessant. Ich meine, das merken auch die Läufer, der Sportler. Vor allem wenn sie längere Strecken laufen, irgendwann geht das relativ automatisch. Wenn das nicht automatisch geht, dann erreichen sie nie das Ziel. Da wird es dann mühsam. Also nicht mühsam ist es dann, wenn der Körper einfach von selber läuft und das Bewusstsein sich damit gar nicht beschäftigen muss. Wenn das Bewusstsein wieder aufwacht, dann merkt, da tut's weh, dort tut's weh, ich kriege keine Luft, der Schulterrhythmus passt nicht mit dem Atemrhythmus zusammen und so weiter. Wenn das Bewusstsein nicht dabei stimmt, ist wunderbar zusammen. Also, das ist eine eigene Kunst. Das ist auch der Zustand, wenn es also dem Ich gelingt, jetzt dann zwar für die äußere Welt zu schlafen, aber für die innere wach zu bleiben in dem Zustand, in diesem Tiefschlafzustand, das ist auch der Moment, wo es dieses Erwachen um Mitternacht geben kann. Das ist dieses berühmte geistige Erwachen um Mitternacht. Das heißt, im tiefsten Schlaf wach werden, aber nicht für die äußere Welt, sondern für die geistige Welt. Da müssen wir am tiefsten für die äußere Welt schlafen. Und um dann wach zu sein für die geistige Welt. Und da werden gerade diese Willenskräfte der Bewusstseinsseele tätig. Also, das ist sehr interessant. Also so gehen wir durch, also von den Marswesen über die Jupiterwesen im Traum und dann mit den Saturnwesen in die Bewusstseinsseele im Tiefschlafzustand und dann tauchen wir wieder auf irgendwann einmal durch die Traumsphäre, wo die Verstandesseele ihre Bilder spinnt und schließlich kommen die Marswesen und sagen, hallo, morgen, Wecker wird gleich läuten. Mir sagt er das immer Minuten vor, bevor der Wecker läutet. Ja. Fast jeden Morgen, 5 Minuten vorher schlage ich das Auge auf und schaue, jetzt wird er gleich ratschen, der blöde Kerl. Ja, wenn ich ihn wirklich brauche, dann höre ich ihn nicht. Das ist, wenn ich so müde bin, dass ich nicht vorher aufwache, dann ist mir der Wecker auch wurscht. Ja, und dann tauchen wir also an die Morgensonne heran sozusagen. Also dann gehen wir im Grunde durch die Sonnensphäre. Also im Moment dessen, wo wir die Augen aufschlagen, tauchen wir in die Sonnensphäre auf, könnte man sagen. Und von da geht's jetzt im Wachzustand auch wieder durch die Seelenglieder durch. Als erstes wacht die Empfindungsseele auf. Das ist eh klar. Zuerst einmal nehmen wir irgendwas wahr in der Umgebung und merkt, da scheint die Sonne rein, das blinzelt ein bisschen ein Ding. Oder im Körper spürt man irgendwas, genau. Also da ist die Empfindungsseele tätig und dahinter stehen jetzt die Venus-Wesenheiten. Also im wachen Zustand sind es jetzt nicht die Mars-Wesenheiten, sondern jetzt sind es die Venus-Wesenheiten. No, die Liebe ist ja Venus, der Planet der Liebe, ist ja auch was Schönes. Also wir werden liebevoll geweckt durch die begleiten uns da vorhin in den ersten Momenten. Und dann kommen langsam dazu die Merkurwesenheiten und die aktivieren unsere Verstandesseele. Jetzt nicht in Form von Traumbildern, sondern halt in Form dieses Denkens, aber eher bildhaften Denkens, das mit der Verstandesseele verbunden ist. Und zum Schluss die Mondenwesenheiten, die die Bewusstseinsseele anregen. Und da sind wir dann ganz wach. Also das ist der für unsere Zeit zumindest wachstmögliche, wie sagt man, wachstmögliche Zustand. Na wurscht, ist halt eine Wortkreation, wenn es das nicht gibt. Das macht nichts. Wie heißt es im Faust? Bist du blöd, das neues Wort gesteuert? Das muss man sich immer zu Herzen nehmen. Wenn man kein Wort findet, muss man eins erfinden. Passt auch. Genau. Genau. Also da geht's am wachsamsten. Genau, am wachsamsten ist. Da geht's in die Bewusstseinsseele hinein. Also mit den Mondenwesenheiten. Ja, das sind so also die Zusammenhänge. Wie gesagt, ich kann gerne das jetzt herumgeben einmal, wir können das so ein bisschen anschauen, das ist jetzt nicht halt so schematisch, ich habe es dann ein bisschen ergänzt. Also, es ist eben da mit der Lenniskante gezeichnet und geht da die ganzen Planetensphären durch in der okkulten Reihenfolge und da ist der, könnte man sagen, mit dem Sonnenpunkt, aber die Sonne ist, da ist der Moment des Aufwachens im Grunde.
Ja, das ist ein Thema, das sehr interessant ist, wo man sich immer wieder beschäftigen muss.
Ja. Also,
da kriegt man richtig ein Gefühl, und zwar eines kommt auch raus, es gibt der Systematik noch ein Schema.
Nein, absolut nicht. Ja, es ist richtig, ja. Eben, also nach einem Schema kann man dann nicht gehen. Darum habe ich bewusst die zwei Sachen zusammengehalten, weil da einmal ist ein ganz anderer Zusammenhang mit dem Planetenwesen und da schaut es wieder von einer anderen Seite aus. Also, es gibt keine festen Schemata, also je nachdem, aus welchem Blickwinkel man es betrachtet, gibt es ganz andere Zusammenhänge. Und das ist wirklich so verwoben und durchwoben. Und es hat auch keinen Sinn, sowas auswendig zu lernen, die Schemata. Das ist völlig nutzlos, das bringt nichts. Das ist, und wir sitzen nicht in der Schule, wo es geprüft wird. Also, das führt zu nichts.
Das kann nur bei Lebenden, also wie wir es jetzt haben, bei einem lebendigen Vortrag, kann man sich
Genau.
Und dort behält man es auch.
Richtig, ja. Vor allem, wenn man dann im Leben irgendwo darauf stoßt, kommt es einem dann wieder, man wird aufmerksam. Und wenn man dann öfter auf sowas irgendwo aufmerksam geworden ist, dann langsam braucht man das nicht, sondern dann weiß man es aus der Erfahrung heraus irgendwann einmal. Und das, eigentlich sollte es ja nur eine Krücke sein, um dorthin zu führen, zur eigenen Erfahrung, ohne dass das jetzt gleich Hellsichtigkeit oder was ist, aber dass man spüren lernt, welche Kräfte wirken da jetzt drinnen. Nichts anderes soll es im Grunde sein, also Anthroposophie ist überhaupt nie was zum Auswendiglernen, oder das ist wirklich ein Schwachsinn. Das ist... Darum ist das jetzt so schön bei unserem Mysterien-Dramen-Geschichte, dass das hat sich völlig aufgehört. Am Anfang haben sie immer alles hinterfragt und was bedeutet das und was ist damit gemeint, bevor man noch einen Satz gelesen hat oder beim zweiten Halbsatz waren schon 100.000 Fragen uninteressant. Du erleb einmal und es erübrigt sich so vieles dann, wenn man es eh erleben lernt. Also das ist das, und darin liegt die Zukunft der Anthroposophie, also im Bücherwissen unterbeten sicher nicht. Das heißt nicht, dass ich sage, nie mehr Steiner lesen, also ganz im Gegenteil. Aber nicht mit dem Willen, was hat der Steiner dort gesagt, lass mich nachschlagen, ich weiß, das war GA Nummer 122, Seite 62 oben, da steht das genau so. Nein, du hast völlig Unrecht, dort steht's ja. Und der andere kommt dann mit der GA 167 auf Seite 98, da steht das Gegenteil.
Ja. So war ja das früher eine Beweisführung, so die
zu
ihr Aristoteles.
Ja.
Da hat man nie plastisch Gedanken wie vom Aristoteles erklärt, sondern auf so in der Schrift steht.
Ja.
Und der andere hat jetzt nicht das Argument genommen und erwidert, sondern vom Aristoteles andere. Ja,
genau, ja. Das ist die scholastische Methode. Ja, ja.
In der Evolution
recht, ja, ja.
Aktionen und Reaktionen hat.
Ja. Das ist ja eben, und da sind wir vielleicht beim Kernpunkt wieder zurück. Man muss sich heute trauen, letztlich auf die Erlebnisfähigkeit, auch dann auf die Urteilsfähigkeit des eigenen Ich zu stellen. Einmal dem Ich zuzutrauen, es wird dorthin kommen, dass es das erleben kann. Ich muss nicht, aber das kommt aus dem Tun. Also gerade im Künstlerischen wissen wir das. Ich brauche nicht über den Text stundenlang spekulieren, sondern ich muss immer mal tun und gestalten. Und dann werde ich was dabei erleben. Und in dem Erleben werde ich irgendwann so weit kommen, dass mir wie Schuppen von den Augen fällt und ich erkenne vielleicht riesige Zusammenhänge. Und das ist dann was ganz anderes und viel mehr an der Wirklichkeit orientiert ist, als wenn ich da abstrakt spekuliert darüber. Das ist für nichts zu brauchen. Ich meine, Steiner hat das ja auch, sind halt noch viel reicher, wenn er Leben herausgeholt. Nur viele Nachfahren haben halt das dann, klammern sie an das, weil sie sich nicht aufs eigene Ich trauen zu stellen. Ich weiß schon, es ist die Gefahr sehr groß, dass dann 100.000 Spinner kommen und sagen, ja, ich habe das in meinem Ich so gefunden. Und sie haben gar nichts gefunden in Wahrheit, sondern sie haben sich was zusammenspintisiert.
Ich glaube, wenn man sich dann auch immer die Polarität zum eigenen Gedanken hinholt,
ja.
Dann kommt man jetzt...
Man kann es auch unterscheiden. Es geht schon, weil irgendwann merkt man, ob das Leben hat, der Gedanke, und dann funktioniert er auch, sage ich mal, sozusagen im Leben irgendwo. Das begegnet einem dann wirklich im Leben und bringt auch, trägt seine Früchte, dass ich besser damit umgehen kann. Während das Abstrakte, das funktioniert auch im Grunde nicht. Das ist nicht brauchbar. Und darum sehe ich das ja öfters auch, also dass auch Menschen, die vielleicht sehr viel wissen, intellektuell über Anthroposophie oder so, das ist noch nicht die Garantie, dass dann im Leben irgendwo das praktisch auch nur annähernd umsetzen können. Im Grunde sind es dann nicht anders als die anderen. Das klafft dann oft auseinander. Ich sage es vielleicht noch botscherter oder so. Aber... Also das jetzt bitte nicht als Generalurteil, aber es ist doch ein Phänomen, das immer wieder auch zu beobachten ist.
Es muss aber doch ein Urteil sein, dass sie irgendwie an jeder Schritt müssen, sonst wäre die ganze Bewegung woanders.
Ja, gut. Also sagen wir, es ist ein zu großer Anteil, ja, gut, ja. Es ist wichtig, aber schauen wir halt einmal, es ist sicher jetzt in unseren Tagen wieder eine Chance, da einen Schritt weiterzukommen. Nämlich einfach deswegen, weil das Alte, das nicht funktioniert hat, jetzt langsam wirklich abbröckelt. Und das ist immer, das heißt, das Feld als Stütze, an die man sich klammern kann, langsam weg. Ich meine sicher, die Gesamtausgabe ist da, aber es wird einfach nicht mehr so herangegangen. Die Jungen interessiert das so nicht mehr. Die wollen einen anderen Zugang. Sind vielleicht noch völlig orientierungslos, aber jedenfalls der Zugang, den die alte Generation, die ganz alte hatte, der taugt den meisten überhaupt nicht, sondern der kommt ihnen verstaubt, leblos und trocken vor und da fragen sie sich, was soll das eigentlich? Also, das heißt, es ist eine Chance, wieder was Neues zu wagen. Sag ich mal, mit eben immer der Gefahr der Verirrung, ganz klar. Aber wie man gesagt, wenn man den Willen einsetzen will, dann muss man in Kauf nehmen, dass was schief geht. Das ist halt so. Ich mein, man muss halt mit bestem Wissen und Gewissen machen, aber das heißt, man muss sich schon immer strebend bemühen, aber das nicht lässig nehmen, so werden wir schon sehen. Aber man muss ja Gewissen daraus machen, aber man muss ja den Mut aufbringen, einfach tätig zu werden, aus dem eigenen heraus tätig zu werden. Nicht nach Vorschrift und nach Kochrezept. Das ist heute.
Nach eigenen Regeln.
Ja, die Regeln ergeben sich im Zuge des Tuns. Und es muss einmal klar sein, die sind einmal für meinen Ausgangspunkt gültig. Das heißt, ich muss ja nicht die ganze Welt mit den Regeln beglücken. Ja. Weil ein anderer braucht wieder ganz andere. Das sind ein Hilfsmittel jetzt für mich.
Die Regeln ändern sich dann
wieder. Sowieso. Sowieso. Ja, aber das ist wichtig. Also, Anthroposophie als etwas zu erleben, was wirklich durch das Tor des eigenen Ich hereinkommt. Mit Hilfe, dann hat man im Gesamtwerk Steiners eine ungeheure Orientierungshilfe und Stütze, aber es muss da was reinkommen. Nicht nur im Grunde auswendig herunterbeten, was in der GA drinnen steht. Das ist sinnlos. Oder das zu zerquatschen, bis da sind wir in einer ungesunden Scholastik drinnen dann. Weil so der ursprüngliche Ansatz, wie es etwa nur Thomas von Aquin oder was gemacht hat, da war ja noch ein gewisses geistiges Potenzial drinnen, aber in dem, heute ist ja in sowas gar nichts mehr drinnen.
Ja,
eben, richtig. Nur, ja,
einige Jahrhunderte voraus.
Richtig, so ist es, ja. So ist es. Na gut, in diesem Sinne, das nächste Mal, also fällt's aus. Da ist der Einkaufsfeiertag, ja. Maria Empfängnis. Der 8. und am 14. 14. ist, wenn ihr Zeit und Lust habt, kommt es zum, Sprachgestaltungs. Es wird sicher schön, glaube ich.
Ja, vor allem, die haben auch eine Freude und jemand kommt, wenn sie so lange üben.
Ja, ich denke, es werden eh, ich denke, es wird ein bisschen Besucher, weil der Neversaal wird sicher auch für Publikum sorgen.
Ich wollte nur ganz kurz sagen, also bei der Besprechung.